Zuhörende, herzlich willkommen zurück. Wir sind hier beim Podcast Abstract der Konrad-Adenauer-Stiftung. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin Maike Hansen, Referentin der Promotionsförderung. Und mit mir im Studio ist heute Stipendiatin und Promovierende Katharina Rock. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über das Thema Landwirtschaft im Zusammenhang mit Innovation. Doch bevor ich mehr verrate, beziehungsweise bevor Katharina Rock mehr verrät, hätte ich noch ein paar Fragen an Sie, Frau Rock. Antworten Sie am besten einfach aus dem Bauch heraus. Wo forschen Sie am liebsten?
Gute Frage. Nicht auf dem Acker, wie man annehmen könnte. Gerne bei mir zu Hause am Schreibtisch.
Träumen Sie von Ihrem Promotionsthema?
Zum Glück nicht.
Seit Sie forschen, kaufen Sie Lebensmittel anders ein?
Nee, nicht unbedingt. Ich war davor immer schon sehr kritisch reflektiert.
Ich habe es ja gerade schon ein wenig angeteasert. Wir sprechen heute über Landwirtschaft und Innovation, über Ihr Promotionsthema. Ja, dementsprechend, liebe HörerInnen, würde ich gerne den Titel von Katharina Rocks Thema mit Ihnen teilen. Der lautet Agricultural Social Technical Imaginaries by German Agri-Startups a Rural-Urban Comparison. Wie würden Sie diesen Titel übersetzen? Und die Lieblingsaufgabe aller Promovierenden in zwei Sätzen zusammenfassen, worüber Sie da eigentlich forschen.
Genau, ja, das ist der Arbeitstitel meines aktuellen Papers. Es ist wirklich nur ein Platzhalter. Übersetzen würde ich das jetzt mal als agrarwirtschaftliche, soziotechnische, imaginäre von Agrar-Startups in Deutschland eine urbane, rurale Vergleichsstudie. Ja, wie gesagt, es ist ein Working Title. Diese Dichotomie würde ich auch gar nicht so aufmachen mit dem Rural und Urban. Es geht eher so ein bisschen um diese räumliche Komponente, eben mit diesem Gedanken, dass unterschiedliche Räume unterschiedliche Innovationen hervorbringen, eben bedingt durch die soziokulturelle Prägung der Gründerinnen und Gründer.
Und was sind soziotechnische Imaginäre?
Soziotechnische Imaginäre, da geht es im Kern darum, dass das Verständnis vorherrscht, dass Innovationen kein linearer Prozess sind, sondern dass sie koproduziert werden, dass eben die Prägung und die Vorstellung, die Gründerinnen und Gründer von der Zukunft haben, eben das Produkt, die Innovation, den Service, je nachdem, eben prägen.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, an dem wir das irgendwie festmachen können für die, die zuhören?
Also ich glaube, ganz klassisch, was vielleicht auch jeder ganz gut nachvollziehen kann, ist, wenn jetzt ein Gründer, eine Gründerin von einem landwirtschaftlichen klassischen Betrieb kommt, sage ich jetzt mal Sauenhaltung, dann ist da dann sehr wahrscheinlich, dass eine Prozessinnovation vielleicht zustande kommt, die jetzt zum Beispiel die Effizienz steigert. Das kann sein, dass da dann eine technische Innovation im Bereich der Fütterung zum Beispiel stattfindet oder mit KI, die Tierüberwachung, das Herdenmanagement vereinfacht, weil eben bei dieser Person diese soziokulturelle Prägung vorhanden ist. Ich habe hier meinen Hof, ich habe hier meine Sauenhaltung. Wie schaffe ich das, dass das noch in Zukunft weiter profitabel ist und fortexistieren kann? Und dann mündet es beispielsweise in so eine Innovation.
Okay, und was wäre jetzt der soziale Aspekt daran, um das nochmal so ein bisschen rauszukitzeln?
Genau, ja. Diese Personen haben dann zum Beispiel die soziokulturelle Prägung, die dann vorhanden ist, ist ja in dieses Landleben und in diesem soziokulturellen Konstrukt. Auf dem Land nehmen ja Bäuerinnen und Bauern eine elementare Position ein. Also sie sind ja nicht nur für die Nahrungsmittelproduktion zuständig, sondern auch im Gemeinwesen zum Beispiel, bei der Feuerwehr, im Orchester, so on and so forth. Da kann man dann eben sagen, okay, gut, wieso möchte die Person, dass jetzt eben diese klassischen Betriebe erhalten bleiben? Das hat eine ökonomische Komponente auf jeden Fall. Da kann man auch das weiter ausdehnen zum Beispiel. Die Person möchte, dass dass die Sauenproduktion hier in Deutschland bleibt, weil hier die Standards höher sind, weil das für die Ernährungssicherheit ein Grund mit reinspielt. Aber eben auch runtergebrochen auf diese private, soziale Ebene, so ey, nee, die sind super wichtig für unser soziales Gefüge hier im Dorf, die müssen irgendwie erhalten bleiben, diese Betriebe.
Genau, also es geht im Prinzip, wenn ich es nochmal aus meinem Verständnis zusammenfassen würde, nicht nur um Innovationen im technischen Sinne, die Technik verbessern, effizienter machen, sondern eben auch um das soziale Gefüge drumherum, das eben entsprechend erhalten bleibt oder sich weiterentwickelt anhand der gesellschaftlichen Entwicklung, die es da auch gibt.
Genau, das ist dann eben dieser Faktor, dieses Co-Produzieren, dass eben der Innovationsprozess kein stringenter, linearer Prozess ist, sondern eben co-produziert wird, dass es sich gegenseitig bedingt, dass eben diese soziokulturelle Prägung, die wir haben, diese Vorstellung, die wir haben, damit reinspielt in den Entwicklungsprozess, ja.
Ja, dann gehen wir doch nochmal zurück zu Ihnen und Ihrem Projekt. Sie haben gerade das Dorf angesprochen als ruraler Raum. Sie forschen aber in der Stadt, also Sie leben in Berlin. Als Forschungsmethode haben Sie qualitative Interviews gewählt, auch so ausgehend von Ihrem Umfeld. Mit wem sprechen Sie da für Ihre Forschung und wie sind Sie auf die Personen gekommen?
Genau, ja, ich habe leitfadengestützte Interviews geführt mit Gründerinnen und Gründern eben im ländlichen Raum in Niedersachsen als auch hier in Berlin. Ich bin ganz unterschiedlich an meine InterviewpartnerInnen rangekommen. Teilweise durch Kaltakquise wirklich per E-Mail. Das hat in Niedersachsen ganz gut geklappt, interessanterweise. Aber hier in Berlin, ich weiß nicht, sind alle immer super busy. Bin dann auch auf entsprechende Events gegangen, die gibt es ja hier zuhauf und hatte Glück, dass zu dem Zeitpunkt gerade die Grüne Woche stattfand. Das ist eine internationale Agrarausstellung, das ist vielleicht manchen ein Begriff. Und da habe ich dann auch Personen kennengelernt, die in dem Gebiet aktiv sind und konnte so dann auch InterviewpartnerInnen akquirieren.
Suchen Sie da gerade noch Menschen, gerade im Bereich Berlin, in der agrikulturellen Startup-Szene?
Es ist nie verkehrt, Menschen zu kennen.
Also, wenn Sie gerade zuhören und denken, ich hätte da noch eine Idee, ich hätte da einen Tipp, können Sie sich gerne auch bei uns melden unter bk-pf@kass.de. Wir leiten das dann sehr gerne an Frau Rock weiter. Wie liefen diese Gespräche bisher? Sie haben gesagt, einerseits Kaltakquise über E-Mail, andererseits über Kontakte. Das sind ja dann schon mal sehr verschiedene Ausgangspunkte. Sie sprachen Niedersachsen und Berlin an. Was für Gesprächssituationen haben sich da so ergeben?
Ganz entspannte eigentlich. Also sowohl in Person als auch teilweise online habe ich die Interviews geführt. Aber es sind ja super entspannte Interviews gewesen. Also wie gesagt, wie der Name schon sagt, es sind narrative Interviews. Das Ziel ist, dass man sein Gegenüber zum Erzählen bringt. Man hat eben keine geschlossenen Fragen, sondern es sind eher Anstöße, eben mit dem Ziel, dass man die Perspektive seines Gegenübers wirklich erschließt und da so wenig wie möglich irgendwie vorgibt. Ansonsten, Startup-Gründerinnen und Gründer sind, glaube ich, an und für sich ein sehr, ein entspannter Typ. Es findet viel auf Augenhöhe statt. Ich muss auch sagen, sie sind auch meistens so in meinem Alter. Also man war eigentlich immer per Du und es waren eigentlich immer sehr entspannte, angenehme Gespräche, die aber gleichzeitig sehr wertvoll waren, ja.
Gibt es da Unterschiede zwischen Personen, die Sie in Niedersachsen im ländlichen Raum interviewt haben und Personen aus Berlin?
Ja, natürlich schon. Jetzt nicht unbedingt im Umgang, aber wenn man den Hintergrund der Gründerinnen und Gründer betrachtet, also ohne jetzt das ganz so dichotom darstellen zu wollen, aber natürlich in Niedersachsen gab es eher so den klassischen landwirtschaftlichen Hintergrund von meinen Interviewpartnerinnen und Partnern, wohingegen hier in Berlin es schon ein bisschen interdisziplinärer war.
Spannend. Apropos nachhaltig orientierte Transformation unserer Landwirtschaft. Nun kam von der Konrad-Adenauer-Stiftung vor kurzem eine Studie raus, und zwar Verzichten fürs Klima. Grüße gehen raus an den Kollegen Dominik Hirndorf an der Stelle. Ein Kernpunkt dieser Studie oder ein Keypoint dieser Studie ist das Ergebnis, dass der Einsatz für den Klimaschutz generationsübergreifend erfolgt, mit unterschiedlicher Schwerpunktlegung, aber dass das Thema Klimaschutz generationsübergreifend Menschen am Herzen liegt. Meine Frage, die sich hieraus ergeben würde, Sie haben zwar gerade gesagt, vom Alter her sind Gründerinnen und Gründer so in Ihrer Spanne, also so Anfang 30 wahrscheinlich, aber haben Sie da auch Altersunterschiede oder verschiedene Generationen identifizieren können, wenn es um Innovationen in der Landwirtschaft geht oder um das Anregen zu Innovationen in der Landwirtschaft? Spielen da Generationen eine Rolle?
Ist, glaube ich, ein bisschen die Frage, in welchem Kontext sich in welchem Kontext man das betrachtet. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Existenzgründungen aus der Uni heraus, dass es da natürlich auch noch anderer Generationen bedarf, die jetzt vielleicht in Lehrtätigkeiten sind, die dann eben auch ihren Studierenden sagen oder ihren Promovierenden so, hier gibt's das Exist-Programm zum Beispiel vom Bundeswirtschaftsministerium und ihr habt hier echt eine coole Sache, gründet doch. Also ohne es jetzt selber erforscht zu haben, aber ich kann mir vorstellen, dass da dann auch definitiv andere Generationen noch mit reinspielen. Und natürlich dann, das habe ich mir aber bisher auch noch nicht angeguckt, natürlich in der Umsetzung. Ich glaube, der durchschnittliche Landwirt, der dann eben ja auch meistens männlich ist, ist, glaube ich, Mitte 50. Und dann ist eben auch die Frage, wie dann diese Innovationen dort ankommen. Da kriegt man auch solche und solche Berichte. Man kennt das, glaube ich, vielleicht zu Hause von den eigenen Eltern. Manchmal ist man überrascht, mit was für technischen Sachen sie sich auseinandersetzen und das begreifen. Und andererseits, wenn es dann darum geht, das neue WLAN zu installieren, ist man dann selber ganz schnell gefragt, ja.
Ja. Ja, das ist eine interessante Beobachtung und laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes von 2022, ich habe es nochmal nachgeguckt vor unserem Gespräch, sind nur 36% aller Menschen, die im Bereich Landwirtschaft arbeiten, Frauen. Und laut des Female Founders Monitors, auch von 2022, sind gerade mal 20% aller Start-up-gründenden Personen weiblich. Gender ist bei Ihnen nicht weiter eine Forschungsfrage oder Sie nehmen keine genderspezifischen Aspekte bisher rein in Ihre Paper. Aber wie sind so Ihre Erfahrungen, wenn Sie Interviews geführt haben? Können Sie das anhand Ihrer Erfahrung als Forschende belegen, diese Werte?
Ja, doch schon. Also ich habe insgesamt 16 Interviews geführt und davon waren 3 mit Frauen. Ich glaube, das bestätigt dann die Zahlen.
Und mit Blick auf Ihre kommenden 2 Paper, welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer Forschung nach diesem ersten Paper?
Mhm. Ich glaube, mit solchen personenbezogenen Daten werde ich mich eher weniger auseinandersetzen. Mir geht es eher darum, diesen räumlichen Aspekt weiter zu erfassen. Ich hatte das ja jetzt schon mit urban und rural, eben aus diesem Grundgedanken, dass eventuell unterschiedliche räumliche Konzepte unterschiedliche Innovationen hervorbringen. Und ich würde mir jetzt gerne im nächsten Schritt die Netzwerke von Startups oder von Agri-Startups anschauen. Einfach weil es immer einer gewissen Unterstützungslandschaft bedarf, dass eben Innovationen hervorgebracht werden und dann eben auch eingebettet werden. Und das möchte ich mir im nächsten Schritt anschauen, auch wieder unter dem Vorzeichen, inwiefern Räumlichkeit da eine Rolle spielt. Und im dritten Schritt würde ich mir das gerne so ein bisschen mit Expertinnen und Experten diskutieren. Ich weiß nicht, ob Transdisziplinarität ein Begriff ist, der weitläufig bekannt ist, aber es ist auch schwierig, alleine wirklich eine transdisziplinäre Studie durchzuführen, aber zumindest im Ansatz eben meine Ergebnisse zu diskutieren, mit Wissen zu kombinieren, das eben abseits der Wissenschaft Bubble existiert und da dann eben auch gangbare Wege letztlich zu identifizieren, um eben dann eine nachhaltigkeitsorientierte Transformation unserer Landwirtschaft hinzukriegen.
Wow, das sind große Vorhaben. Gibt es denn bei Ihnen, ich weiß, man forscht und ist ja natürlich da objektiv, aber haben Sie so ein Herzensprojekt oder ein Innovationsgedanke, das muss jetzt überhaupt nicht Richtung in Richtung irgendeiner Firma gelabelt sein oder eines konkreten Startup-Projekts, aber gibt es so einen Innovationsgedanke, wo Sie merken, okay, das halt irgendwie bei mir wieder. So, das ist wirklich was, wenn es um Innovation in der Landwirtschaft geht, was mir am Herzen liegt.
Ja, verschiedene Dinge. Ich finde immer Bottom-up-Projekte total spannend, gerade auch Richter. Sie wollen einsteigen?
Ja, ich wollte einfach nur kurz am Bottom-up, was das heißt.
Genau, wirklich auf gesellschaftlicher Ebene. Natürlich die Macht der Konsumentinnen und Konsumenten ist begrenzt, aber dass man einfach so ein bisschen... Awareness schafft.
Aufmerksamkeit generiert.
Genau, Aufmerksamkeit und Wissen über Ernährung, über Lebensmittel, dass man weg davon kommt, dass Lebensmittel aus dem Supermarkt kommen. Da kann man, glaube ich, auch viel machen in Schulen, in anderen Bildungseinrichtungen. Das wäre mir super wichtig. Das hat aber auch was mit Innovationen zu tun. Das ist keine klassische technische Innovation. Ich glaube, davon, das ist mir auch wichtig in meiner Dissertation, über diesen Gedanken der technischen Innovation hinauszublicken. Es gibt auch ja eben Innovationen, wo ja die eher einen strukturellen Ansatz haben, die eben sagen, okay, gut, wir kommen hier mit neuen Bildungskonzepten. Ich glaube, damit kann man auch super viel erreichen. Das wäre mir zum Beispiel auch wichtig. Und dann abseits davon, was man noch an Fleisch aus dem Labor machen kann oder andere alternative Proteine, wie man die noch herstellen kann.
Sie forschen ja nicht in einem luftleeren Raum. Sie sind eingebunden und zwar am Leibniz Center for Agricultural Landscape Research, ZALF.
Genau, ja.
Wie sind Sie dort angebunden? Wie sind Sie in den Forschungsalltag integriert? Was machen Sie am Institut?
Genau, ja, es ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Das ist so ein bisschen anders als an der Uni. Ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach, dass keine Lehre dort direkt stattfindet. Es ist eher praktisch orientiert, forschungsorientiert. Es ist auch sehr, ich forsche ja sozialwissenschaftlich. Wir sind da auch eher so ein bisschen die Ausnahme. Es ist, kommt so ein bisschen mehr, dass es interdisziplinärer wird. Aber ansonsten gibt's, das Institut ist in Brandenburg angesiedelt. Da gibt es natürlich auch entsprechende Versuchsflächen. Und wenn man dann seine Nachmittagsrunde dreht über die Äcker, dann kommt da einem auch der Traktor entgegen. Und ich glaube, das ist jetzt so der Hauptunterschied verglichen, wie wenn ich jetzt an der HU hier in Berlin sitzen würde.
Also auch nochmal so eine technisch-praktischere Anbindung, wenn ich es zusammenfassen darf.
Ja, genau. Und ich meine, das ist jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung, dass man, glaube ich, ein bisschen eher mit Leuten aus anderen Fachgebieten zusammenkommt als an der Uni. Aber das ist ja nur meine persönliche Wahrnehmung.
Sie promovieren ja mit Stipendium, sonst würden wir uns hier nicht treffen bei Abstract. Ist das bei Ihnen am Leibniz-Institut etwas, was mehrere Promovierende tun, weil ja gerade in technischen Bereichen da doch nochmal die Strukturen ein bisschen anders sind an den Universitäten?
Es ist schon eher die Ausnahme, dass Personen mit Stipendium am ZALF sind. Ich weiß noch von zwei anderen Personen, dass sie auch ein Stipendium haben. Ansonsten ist das eben alles in Drittmittelprojekte über Doktorandenstellen eingebettet. Das ist da eher gang und gäbe. Aber ich hatte Glück, dass es eben vor nicht allzu langer Zeit eben diese Änderung gab am ZALF, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass eben auch Stipendiatinnen eingebettet werden in das Doktorandenprogramm, das dort existiert. Und dass ich auch als überaus fördernd empfinde, ja.
Ah, spannend. Also das heißt, vorher war das gar nicht möglich, dass man mit einem Stipendium dort hätte promovieren können, sondern jetzt können Sie das quasi kombinieren, dass Sie dort auch in einem Doktorandenprogramm eingebettet sind und eben finanziell aber von uns gefördert werden und natürlich auch ideell.
Genau, ich weiß noch nicht, wie lange das existiert. Es betrifft auch nur eine kleine Menge an Personen, aber es geht auf jeden Fall.
Ach, super. Ja, liebe Katharina Rock, es hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dieses Mal wieder dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Und bevor ich es vergesse, selbstverständlich verlinken wir die Studie Verzichten fürs Klima der Konrad-Adenauer-Stiftung auch unter diesem Beitrag. Sie können gerne mal reinschauen. Bis demnächst!